Herzlich willkommen beim Podcast Patient Deutschland, der regelmäßigen Visite in Deutschlands Digitallandschaft. Wo stehen wir aktuell? Wo wollen wir hin? Woran krankt es? Und was könnten wir erreichen, wenn wir uns endlich trauen, Innovation zuzulassen? Ganz besonders gilt das für den Healthcare-Bereich, der momentan seinen digitalen Frühling erlebt. Mein Name ist Carsten Glied. Wir arbeiten mit unseren Unternehmen daran, die Welt durch clevere Digitalisierung und nachhaltig entwickelte Software jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und jetzt legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß beim Reinhorchen in diese Folge. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich den Gründer und CEO der Medizinplattform LA, Manuel Mandler. Mit ihm habe ich über seine ungewöhnliche Karriere vom Hauptabteilungsleiter einer Krankenversicherung zum Startup-Gründer mit Millionenfinanzierung gesprochen. Er hat mir verraten, was die Herausforderung daran ist, eine Medizinplattform aufzubauen, warum er sich als Vorreiter der Value-Based Medicine in Deutschland eine Systemveränderung hin zur qualitätsorientierten Vergütung wünscht und unter welchen Umständen LA seinem Gründungsland Deutschland den Rücken kehren und sich ausländischen Märkten zuwenden würde. Heute zu Gast bei mir im Podcast Manuel Mandler, Founder und CEO von LA. Hallo Manuel.
Hallo, grüß dich. Freue mich, dabei zu sein.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich weiß, dass ihr gerade in einer ganz spannenden Phase mit eurem Unternehmen seid. Freue mich sehr, darüber zu hören. Aber vorher sag mir doch mal, wer bist du und wie bist du eigentlich da hingekommen, was du heute machst?
Ja, ein bisschen verschlungene Wege. Also erstmal kurz zu mir. Ich bin schon eine Weile im Berufsleben, bin 61 Jahre alt inzwischen, vom Hintergrund Informatiker und Sportwissenschaftler. Bin da eigentlich eher mit Leidenschaft zu Sport gekommen, habe dann die Informatik eher aus Verlegenheit studiert, weil ich zu schlechtes Abi für Medizin hatte, habe es dann aber nie bereut, habe das auch mit Herzblut beruflich dann gemacht und bin über Umwege schlussendlich vor ungefähr 20 Jahren im Gesundheitssystem gelandet und habe dort in einer Krankenversicherung zunächst als Informatiker, als externer Berater angefangen und bin dort dann leitende Führungskraft geworden, habe dort 12 Jahre als Führungskraft gearbeitet, die letzten 7 Jahre dann als sogenannter Hauptabteilungsleiter und Chief Digital Officer und hatte darüber auch das große Privileg, in mehreren europäischen Gesundheitsnetzwerken zu arbeiten. Bin dort mit einem ganz tollen Thema in Berührung gekommen, was in anderen Ländern schon ganz, ganz weit verbreitet ist. Und das hat mich letztendlich dazu gebracht, dann Investor zu finden und LA zu gründen. Und das Thema, da kann ich ja dann gleich noch was zu erzählen, aber das kurz zu mir.
Verrückt. Vom Hauptabteilungsleiter zum Gründer. Ja. So, und wer hat da ungläubiger geguckt? Deine Familie oder dein Chef? Oder erzähl mal, wie war das so, als du die Entscheidung getroffen hast?
Ja, witzigerweise weder noch, weil also mein Chef war der Vorstand und die wussten sowieso schon, dass ich ein verrückter Vogel bin, der immer irgendwelche Dinge im Kopf hat, die ein bisschen anders sind. Das war wirklich so. Also ich muss auch sagen, der Vorstandsvorsitzende ist selber ein sehr innovativer Mensch und recht offen, aber muss natürlich, wenn du so einen Schritt machst, ist halt dann auch ein deutliches Investment, was man ja dann auch akquirieren muss. Da musst du dann schon auch einen sehr persönlichen Schritt tun, also selber bereit sein, deine ganze Sicherheit, die du natürlich in so einem Konzern hast, aufzugeben, plus selber Geld auch in das Unternehmen zu tun. Da hat der Vorstand dann schon gesagt, naja, das findet er schon auch verrückt. Meine Frau hat keine Sekunde daran gezweifelt, die kennt mich nicht anders. Unsere Töchter, die wir haben, die mittlerweile auch erwachsen sind, haben mich sowieso schon mal bekloppt genannt. Also von daher ist da keine Überraschung gewesen. Was ich toll finde, ist, ich bin hier mit Abstand der Älteste bei LA. Also wir sind eigentlich mittlerweile ein Team von fast 40 Leuten und das Durchschnittsalter liegt so knapp über 30. Und das finde ich unwahrscheinlich toll. Und darauf habe ich mich total gefreut, auf so vielen jungen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen und ganz viel auch von denen zu lernen. Also weil das ist mir in so einem Konzern dann halt irgendwann nicht mehr möglich gewesen.
Und hast du irgendwie noch irgendwas, wo du sagst, ja, im Konzern, das war schon spannend. Also den Teil Konzern hätte ich gerne zurück im Vergleich zum jetzigen Startup-Life.
Also ich bin der Erfahrung und was ich in den knapp 20 Jahren da lernen durfte, unfassbar dankbar. Also ich hatte zwischenzeitlich knapp 500 Leute in Verantwortung. Da lernt man natürlich alles. Also von der einfachsten emotionalen Auseinandersetzung bis hin zu hochkomplexen strategischen Überlegungen, finanztechnischen Dingen. Also man lernt alles und dafür bin ich super dankbar. Ich möchte es nicht missen, ich möchte es aber auch nicht noch haben. die Erfahrung hilft mir natürlich jetzt auch ein Startup, ein Gesundheitssystem aufzubauen. Ich könnte nicht sagen, dass ich irgendwas davon jetzt noch behalten wollte, sondern im Gegenteil, wir probieren mit LE ganz viel kulturell bei uns aus. Wir sind im deutschen Gesundheitssystem, das ist hochreguliert. Die Erfahrung, die ich im Konzern da sammeln konnte, als verantwortliche Führungskraft in einer Krankenversicherung, da lernst du natürlich super viel über die Regulation. Das hilft, aber ich möchte es nicht wieder haben.
Dann erzähl doch mal, was macht LE?
Drei Dinge. Also wir sind eine medizinische Plattform. Wir haben uns entschieden, im Bereich der Orthopädie tätig zu sein, uns Patientinnen und Patienten in ihrer man nennt das Behandlungsreise, ich weiß nicht, ob das ein richtig schöner Begriff ist, aber Behandlungspfad, Behandlungsreise.
Ja, Patient Journey, Customer, abgeleitet von Customer Journey, ne? So aus der Ecke.
Ja, aber das hört sich so sehr touristisch an und eigentlich trifft das nicht die Situation der Patientinnen
und Patienten. Ja, und es ist halt, wenn es Behandlungsreise heißt, dann ist es ja auch sozusagen, dann geht es um die Behandlung, und wenn es aber Patientenreise heißt oder wenn es Customer Journey, also sozusagen als Äquivalent ist, dann geht es ja um den Kunden oder um den oder die Patientin. Ja, das ist durchaus auch begrifflich schon was anderes.
Genau. Und uns geht es eigentlich darum, die Patientin in dieser teilweise ja auch mehrjährigen Behandlungsreise bestmöglich zu begleiten. So. Das ist das eine, was wir tun. Wir haben uns von Anfang an entschieden, das online wie offline zu machen. Das heißt, wir haben eine digitale medizinische Plattform mit einer App und alles, was dazugehört. Und wir haben aber auch in der Gesundheit ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also Krankenpfleger, Intensivkrankenschwestern, Gesundheitsökonomen etc., die am Telefon sitzen und mit den Patientinnen und Patienten telefonieren, weil wir glauben, dass auch in 10 oder 20 Jahren Menschen immer noch Menschen für die Kommunikation brauchen. Und wenn es insbesondere um sehr, sehr emotionale Themen geht, dann bezweifle ich mal sehr stark, dass das irgendein smarter Bot zumindest mal die Fragen betreffend lösen kann, die wir so bekommen. Und das geht dann schon teilweise emotional oder auch was so Lebenszusammenhänge anbetrifft, sehr ins Detail. So, das heißt, wir sind ein hybrides Modell. Das ist das, was wir für Patientinnen und Patienten tun. Wir sind eine Medizinplattform. Das bedeutet, dass wir als Medizinprodukt zertifiziert sind. Stichwort Regulatorik. Und das müssen wir auch machen, weil wir sehr eng mit Ärztinnen, Ärzten und anderen Leistungserbringern, also Physiotherapeuten etc. zusammenarbeiten. Und auch für die, sofern die Patientinnen und Patienten einwilligen, auch medizinisch und aber auch was die sozialen Lebensumstände anbetrifft, das aufbereiten und den Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung stellen. Das geht also über das hinaus, was in so einer Patientenakte üblicherweise drin ist. Eine Patientenakte wird zum Beispiel nicht erhoben, wie zum Beispiel die Erwartung einer Patientin oder eines Patienten ist, wenn sie beispielsweise operiert werden muss, wie ist eigentlich meine Erwartungshaltung, was möchte ich eigentlich danach haben? Was möchte ich? Möchte ich wieder laufen, Fahrrad fahren? Was möchte ich eigentlich haben? Ne? Mal abgesehen davon, dass ich keine Schmerzen mehr haben will. Was ist eigentlich meine Erwartung an das Leben danach? Weil, das macht uns eben auch aus, Patientinnen wollen nicht nur Patientinnen bleiben, sie wollen einfach ganz normal wieder gesunde Menschen sein oder zumindest mal in einem einigermaßen gesunden Lebensalltag sein. So, das ist das Zweite. Das heißt, also wir arbeiten sehr eng zusammen mit Leistungserbringern und da ist die Analytik spielt da eine große Rolle. Wir haben einen ganz starkes Analytik-Team bei uns, die halt da diese Daten so aufbereitet, dass beide Seiten davon Mehrwerte haben. Die Patienten bekommen also sehr individualisierte Informationen. Also beispielsweise jemand hat Diabetes oder eine Patientin ist eine Raucherin oder hat starkes Übergewicht und vielleicht noch andere Entzündungsthemen. Dann spielt das natürlich eine Rolle für die Heilung einer Wunde nach einer Operation, solche Dinge, ne? Die bekommen entsprechende Beratungsleistungen, die dann in der Kombination dieser Erkrankungen sind. Da ist die Analytik sehr, sehr wichtig. Ne? Das ist alles medizinisch aufbereitet. Wir haben ein starkes Ärzteteam bei uns. Und auf der anderen Seite aber für die Patientin, wir nennen das den Ellie Tone of Voice. Wir kommen nicht mit medizinischen Fachbegriffen zu den Patientinnen und Patienten, sondern versuchen das wirklich patientennah auch zu übersetzen. Warum machen wir das? Weil wir, und das ist unsere Mission, wir wollen mit dem, was wir tun, Patienten und Patientinnen mehr Souveränität geben, mehr Möglichkeit mitzugestalten, mitzuentscheiden, diese ganzen Informationsbrüche, die sie eigentlich im Internet und mit dem Gespräch mit den Ärzten, im Krankenhaus und sonst wo erleben, zu überbrücken. Das hört sich einfach an, aber wenn man jetzt mal sich eine Reise von 2, 3 Jahren, 4 Jahren vorstellt, mit viel Schmerzen, mit Leiden, mit Einsamkeit, mit allem, was dazugehört, dann gibt es unendlich viele Informationen, die nicht zusammenpassen. Und diese Informationen zusammenzubringen und eine Verbindung und auch eine sinnhafte Erklärungs- und Linie aufzubauen, das ist, dafür braucht man unter anderem auch Analytik, weil ansonsten kriegt man diese verschiedenen Daten gar nicht zusammen.
Seid ihr so ein bisschen die EPA 2.0, bevor es die EPA 1.0 richtig gibt?
Ja, ich werde das häufig gefragt und ich würde mich ehrlich gesagt gar nicht mit EPA vergleichen wollen. Ich halte EPA für ganz wichtig. Also elektronische Patientenakte ist ja in anderen Ländern total normal. Also es ist ich habe ja gesagt, ich bin in europäischen Netzwerken unterwegs, war ich sehr eng mit Schweden, mit Dänemark, mit England, mit Frankreich, mit Holland und solchen Kollegen und zwar mit Kliniken wie mit Kassen zusammengearbeitet und es gibt Länder, da gibt es gar keine Diskussion, dass die Daten überall verfügbar sind. Da gibt es auch nicht immer diese alles überbordende Datenschutzangst. Ne? Das wird da gehandhabt und zwar sehr gut und auch datenschutzrelevant gehandhabt. Ne? So. Da haben auch die Patientinnen mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten schon als in Deutschland. Wir glauben aber, dass dazu mehr gehört als nur Daten. Deswegen sind wir eigentlich nicht eine EPA 2.0, sondern wir sind was Eigenes, was zu einer EPA angedockt gehört natürlich. Mhm. Aber bei uns sind zum Beispiel Daten drin, wenn die Patientinnen bereit sind, uns das zu geben, über deren Lebensumstände, über soziale Einflussfaktoren. Und es gibt eine wunderbare Geschichte, die hat mich komplett beflügelt. Die kommt aus England.
Gerne.
Ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie waren, machen wir so 75, kann auch sein, dass sie schon 80 war, eine Patientin, die also chronische Schmerzen in den Knien hatte, immer wenn die sich hingekniet hat. Warum hat die sich hingekniet? Weil die war alleine, also Witwe, deren Lebensglück ist halt in ihrem Garten. Und um Gartenarbeit zu machen, muss man sich hinknien. Die konnte sich aber nicht mehr hinknien, dann haben die Ärzte gesagt, ja, da müssen wir das Knie ersetzen. Ne? Also jetzt war es aber klar, das ist wahrscheinlich mit Komplikationen verbunden. Dann ist sie zum anderen Arzt gegangen, der hat gesagt, wieso Knie ersetzen? Wir gucken, dass wir von dem nationalen Gesundheitssystem Hochbeete finanzieren.
Ja,
und das Ergebnis war, dass sie Hochbeete finanziert bekommen hat und sich nicht mehr hinknien musste. Ansonsten war die nämlich topfit und konnte weiter hausärztlich versorgt werden, war weiter glücklich. Lebensglück ist wichtig letztendlich auch für Gesundheit und konnte alles machen. Also man hat sich eine Operation für, sagen wir mal, 20.000 Pfund gespart, hat für 10.000 Pfund Hochbeete finanziert und die Dame war glücklich. Das ist eine schöne Geschichte. Und tatsächlich spielt es im englischen Gesundheitssystem, wo es viele strukturelle Probleme gibt, aber das spielt eine große Rolle. Das ist nämlich auch das Lebensumfeld der Patientinnen und Patienten zu verstehen und gegebenenfalls auch Vorschläge zu machen, die nicht unbedingt nur ärztlich sind.
Ich habe, wenn ich in der Vergangenheit auf Ärzte getroffen bin, schon ja auch das Gefühl gehabt, das ist denen wichtig, aber sie haben heute eigentlich keine Zeit mehr dafür, solche Gespräche zu führen. Also es ist ja eigentlich eine typische, ich sag mal, auch gerade Hausarzt, Hausärztin, ja, Profession, solche Umstände auch zu erfragen. Das scheint heute nicht mehr stattzufinden. Wie reagieren jetzt Ärzte oder auch andere Leister im Gesundheitswesen, wenn ihr mit der LAED zu denen kommt? Also sind die da offen oder fühlen sie sich auch vielleicht ein bisschen ertappt und sagen, das ist eigentlich mein Job, ich muss den eigentlich machen? Beschreibt mal so ein bisschen, wie die auf euch reagieren.
Das ist keine ganz einfach zu beantwortende Frage, aber ich versuche es mal einfach zu beantworten. Also erstmal würde ich gerne unterscheiden zwischen ambulanten Ärztinnen oder Leistungserbringern und Kliniken oder Multiversorgern, also MVZs. Also, wir erleben, dass ein ganz großes positives, ganz große positive Resonanz der Kliniken auf das ist, was wir tun, weil die einfach genau wie du sagst, das Patientenmanagement der Klinik bis hin dann eben auch zum sozialen Dienst, Entlassmanagement, hat einfach nicht genug Zeit, sich um jede Patientin und Patienten zu kümmern. Es wird auch nicht bezahlt, muss man auch fairerweise sagen. Das sind Wirtschaftsunternehmen, die müssen auch irgendwie funktionieren. Und die sind natürlich dankbar, dass wir da reingehen und dann auch Arbeit abnehmen und auch unterstützen. Und dazu gibt es im Übrigen auch, das ist nicht nur einfach so, es gibt auch wirklich ganz viele Studien, die belegen, dass eine besser vorbereitete Patientin, also auch insbesondere eine wissendere, eine mitgestaltendere, eine selbst mitentscheiden könnende Patientin oder Patient auch eine bessere Behandlung in der Klinik nach sich zieht. Also von daher würde ich sagen, fast durchweg positive Resonanz. Und das merken wir auch in unserer Partnerschaft, die leichter tatsächlich im stationären Bereich auch zu erzielen sind. Bei den ambulanten Ärztinnen oder Leistungserbringern ist es ganz unterschiedlich. Also es gibt, ich kann sagen, durchweg die jüngeren Ärztinnen und Ärzte, egal ob Hausarzt oder Fachärztin, sind eigentlich super positiv, weil die auch schon mit diesem Mindset und dieser Patientenzentriertheit auch in dem Studium und also ausgebildet worden sind. Bei der älteren Ärzteschaft, so in meiner Generation, so rund um die 50 und 60 Jahre, muss ich ganz offen sagen, ist sicherlich noch erheblicher Nachholbedarf, was die Bereitschaft ist, sich mit der Digitalisierung und mit Patientenbedürfnissen auch zu beschäftigen. Die haben Medizin im Kopf. Und ich sage immer, wir leben gerade einen Wandel in Deutschland, die Medizin als Institution, der Arzt als die institutionell personalisierte Gottheit, ich sage es jetzt mal so, hin zu einer patientennaheren, prozessorientierten Medizin, wo es natürlich, wir haben hervorragende Behandlungen, das machen die Ärztinnen und Ärzte, glaube ich, wirklich einen tollen Job, auch die Physios und alle. Aber der Trend geht jetzt auch mehr und mehr in Richtung, was sind eigentlich die Bedürfnisse der Patienten? Das nennt man dann entweder Amazonisierung oder wie auch immer. Da gibt es 1000 Schlagworte. Das passiert gerade. Und da merke ich, die ältere Generation tut sich das schwer. Ganz offen. Gibt tolle. Wir haben auch tolle ältere Ärztinnen und Ärzte, die mit Herzblut mitmachen. Wir haben echt tolle Physios, die mitmachen. Aber es ist schwer. Stichwort Zeit. Ganz großes Thema. Es wird nicht bezahlt. Es gibt die sogenannten integrierten Versorgungsverträge. Das ist auch der dritte Teil von Ellie, dass wir werden bezahlt durch die Kassen. Also weder die Leistungserbringer noch die Patienten müssen irgendwas bezahlen, kriegen auch keine Werbung, wir haben auch keine Werbeeinnahmen oder irgendwas, wir werden bezahlt von den Kassen. Ne? Dürfen wir auch gar nicht als Medizinprodukt. Aber wir haben ein Vergütungssystem in Deutschland, was meines Erachtens so komplex ist, es gehört renoviert. Alle Ärztinnen und Ärzte und auch die Physios haben einfach keine ausreichend Zeit, sich um die Patienten zu kümmern. Und dann bleiben die Patienten halt auf der Strecke mit ihren Bedürfnissen. Das ist unsinnig, weil das führt ganz häufig dazu, dass die Patienten Chronifizierung von Schmerzen haben, alleingelassen werden, sich einsam fühlen, unzufrieden sind. Das ist alles nicht gut für Gesundung, selbst wenn sie operiert worden sind oder sie werden halt mit Medikamenten zugeschossen. Klar, weil dann die Schmerzen weggehen, aber Lebensqualität steigert sich dadurch nicht.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du wirst refinanziert, ihr werdet refinanziert über die Kassen. Jetzt da ist ja einiges passiert in den letzten Jahren, DiGA-Modell und so weiter. aber auch kenne natürlich auch einige Exklusivverträge, wie es früher, glaube ich, mehr der Fall war. Kannst du ein bisschen beschreiben, was für einen Status habt ihr da und was glaubst du, habt ihr schon euer endgültiges Geschäftsmodell gefunden oder seid ihr dann noch in so einer Übergangsfinanzierungsphase?
Also wir sind noch in einer Übergangsfinanzierungsphase. Das hat einfach mit der Langsamkeit des Marktes zu tun. Also ich hab mit sehr, sehr vielen Startups noch in meiner vormaligen Position zu tun gehabt. Und du brauchst, um in so einem deutschen Gesundheitssystem so ein komplexes Modell wie Ellie erfolgreich zu machen, brauchst du viel Zeit, mehrere Jahre, wo du erstmal nur Geld ausgibst und kein Geld einnimmst. Du brauchst also einen Investor, der bereit ist, da ordentlich Geld reinzustecken. Weil bis man Kassen, also die gesetzlichen Kassen sind Körperschaften des öffentlichen Rechtes. Das heißt, die sind natürlich auch erheblichen Regularien unterworfen. Das müssen auch die Versicherten und die Patientinnen auch verstehen, dass das nicht mal im Hoppla die Hoppel geht. Und da dauert das gerne auch mal 1-2 Jahre, bis man, oder auch länger, bis man wirklich eine Finanzierung bekommt. Ne? Also einen sogenannten Selektivvertrag, der das dann bezahlt. Ne? Ich erlebe große Bereitschaft bei den Kassen, sich damit auseinanderzusetzen. Da wird immer geunkt, das sei nicht so. Ich erlebe aber auch natürlich enorme Hindernisse. Also es fängt an bei den Aufsichtsbehörden der Kassen. Dann ist es eben auch sehr stark juristisch geprägt, weil das ist immer ein Flaschenhals, wo man durch muss, ne, weil es einfach immer zu wenig Leute da, die einem die Verträge prüfen und dann gibt's ja 1000 andere Sachen noch, ne, die gleichzeitig gemacht werden müssen. Also man muss einfach sehr, sehr viel Zeit mitbringen, um das zu erreichen, ne, wenn man so ein Modell hat wie unseres, ne. Also wir sind noch in der Übergangszeit, wir sind noch in der Zwischen, wir sind noch in der Finanzierung, aber ich denke, dass wir sind so kurz davor, jetzt in eine Situation zu kommen, wo wir, du hast es endgültiges Geschäftsmodell genannt, dahin zu kommen.
Naja, das eine ist ja, dass man noch Geld braucht, weil man noch nicht so groß ist und so viel Fälle abwickelt oder wie auch immer ihr das nennt. Das andere ist ja die Frage, ob derjenige, der bezahlt, also du hast ja eben mal gesagt, wir machen dies nicht, wir machen das nicht. Glaubst du, das ist der Zustand, wenn wir in 5 Jahren sprechen, ihr werdet per Selektivvertrag über Krankenkassen bezahlt oder seid ihr dann, setzt ihr auf das DiGA-Modell, setzt ihr auf vielleicht doch nochmal anonymisierte Daten anders auszuwerten, zur Verfügung zu stellen, dass man noch eine Zwischenfinanzierung jetzt braucht, also investiv, glaube ich, das ist jedem klar bei dem Unternehmen, was ihr da aufbaut, aber wie werden die Erlösströme sein?
Ja, das ist einerseits eine politische Diskussion, andererseits eine wirtschaftliche. Und ich würde gern kurz mit der politischen anfangen, weil immer ganz konsequent sozusagen aus dem Interesse der Patienten gedacht, ne? Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und eben nicht aus dem Interesse zum Beispiel von Investoren gedacht. Wovon ich träume, damit fange ich mal an, ist etwas, was in anderen Ländern schon Realität ist. Und das nennt man nicht volumenbasierte, sondern qualitätsorientierte Vergütung. Wir haben zwar Versorgungsforschung in den Kassen und wir haben auch medizinische Forschung. Und ich kann es nur noch mal sagen, wir haben einen sehr, sehr hohen, exzellenten medizinischen Standard in Deutschland. Da ist gar kein Zweifel dran. Aber ob das die richtige Behandlung für die Patientin zur richtigen Zeit ist oder ob es auch vielleicht viel einfacher geht. Ich glaube, dass wir in Deutschland zum Beispiel viel zu viel operieren. Das haben wir dahingestellt. Und dann gibt es massive doch Qualitätsunterschiede in der Durchführung. Und es gibt andere Länder, da gibt es Verträge zwischen Kassen und Leistungserbringern, wo über Qualität gemessen und bezahlt wird. Zugunsten der Patienten. Und das spielt immer ein wesentlicher Faktor ist eben nicht nur die medizinische Ergebnismessung, sondern auch, wie geht es der Patientin danach? Lebensqualität, Schmerz, was auch immer da eine Rolle spielt. Und das wird kontinuierlich gemessen und danach wird bezahlt. Das ist ein ganz anderes Modell. Davon träume ich. Da sind wir in Deutschland noch viele Jahre von entfernt. Es gibt erste zarte Pflänzchen von Projekten. Ich kann jetzt mal nennen, die TK ist da unterwegs, die DRK macht da Dinge. Mal um zwei zu nennen, ein paar betriebliche Krankenkassen, die da sehr innovativ sind. Aber es ist noch ganz am Anfang und der Gesetzgeber ist da auch noch nicht. Es wird auf der politischen Ebene diskutiert im Bundesgesundheitsministerium das Thema Value-Based Healthcare fängt an, jetzt auch in Deutschland Fuß zu fassen, aber es wird noch 5 bis 10 Jahre mindestens dauern, bis wir das haben.
Dann ist ja gut, dass ich in dem Teil meines Podcasts immer nach Deutschland im Jahr 2030 frage. Da haben wir ja sozusagen noch 8,5 Jahre Zeit. Glaubst du, da ist, also hört sich an, als wärt ihr Vorreiter, auch mit dem, was du sagst. Wir haben in den letzten 3 Jahren, glaube ich, ganz vernünftige Dynamik erlebt und dann ist Corona so ein bisschen dazwischen gekommen. Was erwartest du denn jetzt von der nächsten Bundesregierung? Oder glaubst du, das hat auch wirklich mit Politik was zu tun? Also im Sinne von Bundesregierung, oder ist das auch viel Ständepolitik und viel sagen hinter der, also sozusagen die Frage, wer Bundesgesundheitsministerin wird, ist komplett egal, darunter spielt die Musik. Wie siehst du das aus deiner langjährigen Erfahrung?
Genau, da würde ich gerne auch noch ein Thema aus der vorherigen Frage dann in die Beantwortung dieser Frage mit reinnehmen, ist nämlich das Thema DiGA. Also nein, es ist nicht nur eine Frage der Politik. Also man kann Jens Spahn vorwerfen, was man möchte, aber er hat viele innovative Gesetze auf den Weg gebracht. Was die Politik versäumt hat, ist die Ärzteschaft mitzunehmen, ausreichend zu informieren. Das, glaube ich, hören wir auch überall. Ich sage aber auch immer gerne, ja, liebe Ärzteschaft, jetzt ruht euch aber auch darauf nicht aus. Sorry, also immer nur zu lamentieren, also macht doch selber was, ne? Und die jungen Ärzte und Ärztinnen machen auch was. Also ich verweise hier auf, es gibt Bündnisse von jungen Ärztinnen und Ärzten, Max Tischler und andere, die machen da ganz tolle Sachen, ne? So, also, hey, es gibt auch eine Hohlschuld, ne? und das ist gerade das Thema DiGA. Ich finde das absolut goldrichtig. Ich finde es richtig, dass es den Weg gibt, dass man evidenzbasierte Medizinprodukte, die digital sind, auch als Rezept verschreiben kann. Ja, wir haben am Anfang Fehler gemacht, also nicht wir jetzt als Ellie, aber die DiGAs haben möglicherweise Fehler mit Pricing gemacht. Es gab aber auch keine Richtlinien. Da haben sich viele draufgestürzt und haben gesagt, das ist ganz furchtbar, anstatt zu sagen, hey, das sind einfach mal Geburtsfehler, nun lass uns nochmal daraus lernen und was Besseres machen, ne? Da ist noch Verbesserungsbedarf, auch bei den Ständen, ne? Also ich finde, dass die ganzen, es gibt ein paar sehr progressive Vertreterinnen der Leistungserbringer, aber es gibt auch viel, muss ich sagen, Besitzstandswahrung. Und da würde ich mir wünschen, dass da mehr Mut zur Veränderung da auch ist. Aber da verstehen wir uns auch als Pionier im Bereich Value-Based Healthcare, nutzen auch jede Konferenz und reden da auch drüber. Und ja, steht der Tropfen hüllt den Stein, ne? Das wird aber locker, also das Stichwort 2030, wäre ich mal verhalten optimistisch, dass wir da schaffen, aber da vertraue ich auch sehr viel auf die nächste Generation der Behandler und Behandlerinnen, ne? Und da auch eine Veränderung in den Stände, in den Vertretungen, in den Gesellschaften zu bewirken, ne? Und dann wird DiGA ein Erfolgsmodell sein. Ich war jetzt gerade auf einer Konferenz in Frankreich, die haben mich da ganz interessiert nachgefragt, was macht denn ihr da in Deutschland? Das ist ja super spannend.
Jetzt höre ich ja, du bist international ganz gut vernetzt. Ist ja eigentlich ungewöhnlich, dass du ausgerechnet in Deutschland so ein Unternehmen gründest, oder? Hattest du nicht die Idee, das mal in England oder Frankreich oder ist ja auch egal, welches Land zu versuchen, oder vielleicht in einem Markt, der mehr Selbstzahler-Aspekte oder selbstverständlichere Selbstzahler-Aspekte hat?
Ja, den Weg haben ja andere sehr, sehr erfolgreiche Startups auch gewählt. Die sind dann starten gegangen, haben dort erstmal viele Patientinnen und Patienten auch als Selbstzahler draufbekommen, haben Daten gesammelt, haben eine Validität bekommen und sind dann nach Deutschland zurückgekommen, ne? Und das ist, finde ich, auch ein total legitimer Weg. Wir haben uns anders entschieden. Wir haben gesagt, wir versuchen es in Deutschland, weil wir sehr viel Wissen um den deutschen Markt haben. Weil wir auch die Chance hatten, das ist leider vielen Startups verwehrt. Wir hatten einen guten Investor im Hintergrund oder haben einen guten Investor, der es auch mitmacht. Ich finde es ist sehr wertvoll, der Deutsche Gesundheitsmarkt hat ganz viele positive Eigenschaften. Das wird immer klein geredet. Das sind auch ganz viele Dinge, die richtig gut laufen bei uns, ne? Verglichen auch mit anderen Ländern. Ja, siehe jetzt Corona, ne? Wir haben keinen Backlog in Operationen. Wir haben es eigentlich in Summe gut geschafft. Also, das wird alles immer runtergeredet. Ich sehe das nicht so, ne? Ich habe einen guten Blick auf andere Länder und die schauen da auch teilweise respektvoll auf uns. Und nicht vergessen, wir haben auch aus anderen europäischen Ländern Patientinnen und Patienten übernommen in unsere Krankenhäuser und dann eben auch unterstützt. Also, Gott sei Dank haben wir nicht das erlebt, was unsere italienischen Partner oder unsere holländischen Partner erlebt haben, ne? So, also von daher war das für uns klar, in Deutschland anzufangen, es in Deutschland auch zu versuchen. Und ich bin da sehr optimistisch, dass es auch der richtige Weg ist und die richtige Entscheidung.
Gäbe es Indizien, wo du sagst, wenn das und das passiert, dann werden wir aber sozusagen das Experiment Deutschland abbrechen und werden dann ins Ausland gehen?
Ja, wenn die Kassen nicht mitspielen, werden wir das Experiment in Deutschland abbrechen und ins Ausland gehen. Ja. Und das wird sich im nächsten Jahr entscheiden.
Im nächsten Jahr, okay. Kannst du ein bisschen noch sagen, wie groß seid ihr im Moment? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Wir haben 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Plus also paar 38 Feste und also genau genommen 42 jetzt, also studentische Hilfskräfte und Werkstudenten, Studentinnen. Viele, also Ärztinnen, Ärzte, Neurowissenschaftler, Data Scientists, Gesundheitsökonomen, Informatiker natürlich, man muss dann eine Plattform auch programmieren und also ein bunter Haufen. Presse, Kommunikation und so weiter. Ne?
Und du hast ja beschrieben, ihr habt so einen Teil, der nah am Patienten arbeitet und die anderen sind ja sozusagen am Produkt, im Digitalen. Wenn das alles so passt, wie du es dir vorstellst, wie groß ist das in, weiß ich nicht, 2 oder 3 Jahren? Also wenn du so sagst, ja, das ist jetzt langsam mal eine Ausbaustufe, dafür habe ich's gebaut. Sind das dann 500 Leute oder reichen eigentlich 40, 50, 60, weil ihr das den Rest über die ohnehin vorhandenen Strukturen im Gesundheitswesen macht?
Also groß definieren wir erstmal groß im Herzen der Patientinnen und Patienten. Also wir sind, ja, das kommt immer ganz schnell auf den ökonomischen Zweig. Wir sind unter anderem, wir dürfen in einer der größten Facebook-Gruppen mitmachen für Hüft- und Knie-Totalendoprothetik, ne? Das ist einfach toll, damit zu diskutieren und auch auf Feedback zu bekommen. Ne? Also groß, ich fände es einfach mega, wenn wir wirklich ganz viele Patientinnen und Patienten zufriedengestellt haben. Dann ist das das Erste. Ökonomisch, wir haben jetzt durchaus im Kopf auch uns 1, 2, 3 andere europäische Länder auch zu skalieren, weil natürlich über mein altes Netzwerk ich da gute Kontakte habe. Mal gucken, wenn du so ein innovatives Modell hast, dann wirst du irgendwann, und es ist erfolgreich, wirst du irgendwann 100, 150 Leute, da musst du dir über kluge Zellteilung Gedanken machen. Wir begreifen uns als grünes Unternehmen, wir haben eine innovative Kultur, wie schafft man das mit so vielen Leuten aufrechtzuerhalten? Da denken wir jetzt auch schon drüber nach, aber ich glaube, es werden vielleicht, keine Ahnung, 100, 150 Leute sein, ja, irgendwie sowas und wahrscheinlich dann unterteilt in 1, 2 Tochterunternehmen. Müssen wir mal gucken.
Und ich vermute, dass es gute Gründe gab, Hüfte, Knie auszuwählen, aber das ist ja auch was anderes noch sein könnte. Also vielleicht so zum Abschluss auch. Glaubst du, euer Ansatz, ob ihr es nun macht oder andere, ist im Grunde genommen auf ganz viele langwierige Krankheiten übertragbar?
Ja. Also erstmal, wir haben uns für Orthopädie entschieden, nicht nur Hüfte und Knie, sondern dass wir werden den größten Teil der orthopädischen Erkrankungen dann abdecken wollen, also Rücken und Sprunggelenke, was weiß ich alles, Schulter, ne? Das ist gar keine Frage. Mein Traum war eigentlich immer im Bereich Onkologie einzusteigen, aber da gibt es einfach schon gute Modelle. Wir sind auch im Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung, wo wir uns natürlich auch austauschen mit anderen coolen Startups. Und es gibt ganz tolle Modelle. Mich persönlich hat immer, ich bin ein Riesenfan von Self-Appy und solchen Modellen, weil die einfach ganz früh ganz viel Mut hatten, tolle Sachen gemacht haben. Ja, es ist übertragbar. Ich glaube, wir brauchen das auch. Alle möglichen chronischen Erkrankungen, oder hier My Sugar zum Beispiel, ne? Alle möglichen chronischen Erkrankungen, Patientinnen, die brauchen das. Und wenn man sich jetzt wirklich auch Patienten aus Patientenstimmen hört, also ob das jetzt, wir haben ja verschiedene Patientenorganisationen, ob es jetzt Patient for Digital ist oder andere, Frank Henemann und andere, die machen ja ganz viel Stimmung auch, die würden sagen, ey, wir brauchen das. Ne? Das sind coole Modelle, die helfen uns. Ne? Ja, und liebe Ärztinnen, Ärzte, liebe Kassen, fördert das. Ne? Also von Patienten kommt da klares Feedback, dass das gut ist. Und deswegen glaube ich auch, dass es übertragbar ist. Beziehungsweise es schon tolle Modelle gibt. Aber, und das sage ich auch immer wieder in Diskussion mit befreundeten Startups, hört die Stimme der Patientinnen und Patienten. Konzentriert euch nicht nur auf die Medizin. dann seid ihr erfolgreich. Wenn ihr euch nur auf die Medizin konzentriert, dann sagt man, dann kommt irgendwann ein Punkt, wo es nicht weitergeht, ne?
Wir sind an dem Punkt, wo es bei uns hier nicht weitergeht, weil wir an der Zeitschwelle sind, obwohl es so gut weitergehen könnte jetzt noch. Vielen Dank für deine Zeit. Gratulation, du hast eben gesagt, andere sind mutig. Ich finde ganz besonders nach so vielen Jahren im System, sage ich jetzt mal, noch Startup-Gründer zu werden, ist doppelt und dreifach mutig. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dir und deinem Team auf dem weiteren Weg.
Ganz herzlichen Dank auch, dass ich heute sprechen durfte.